Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig und muss nachgebessert werden. Mit dieser wegweisenden Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht die Politik aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Durch das Gesetz werden demnach vor allem die Freiheitsrechte der jungen Generationen verletzt. So dürften deutliche Schritte zur Senkung von Treibhausgasemissionen nicht auf die lange Bank geschoben werden.
Sophie Baxen hat Wetter und Wasser fest im Blick. Auf der Nordseeinsel Pellworm betreibt ihre Familie einen Bauernhof. Der steigende Meeresspiegel und der Klimawandel mit extremen Wetterlagen machen ihr Sorgen.
Das ist natürlich einfach von einem Extrem ins nächste. Das ist natürlich für niemanden einfach und zum Wirtschaften sowieso nicht.
Das Ziel ihrer und anderer Klagen: Nachbesserungen beim Klimaschutzgesetz. Das langfristige Ziel darin: Klimaneutralität bis 2050. Dafür soll bis 2030 der Ausstoß von Treibhausgasen um 55% reduziert werden. Für die Zeit danach aber gibt es keine Regelung. Diese Lücke kritisiert das Bundesverfassungsgericht. Die Last, bis 2050 massiv CO2 reduzieren zu müssen, dürfe man nicht zu stark auf nachfolgende Generationen abwälzen.
Der Gesetzgeber muss bis zur Klimaneutralität die Freiheitschancen für die Zeit vor 2030 und nach 2030 verhältnismäßig verteilen. Dafür muss er rechtzeitig Vorkehrungen treffen. Für die weitere Reduzierung der Treibhausgasemissionen ab 2031 fehlen jedoch ausreichende gesetzliche Vorgaben.
Sophie Baxen wird das gespannt verfolgen, denn sie kann sich vorstellen, den Hof der Familie einmal mit zu übernehmen. Im Karlsruher Klimabeschluss geht es um Gerechtigkeit unter Generationen. Neu ist, dass das Gericht beim Klimaschutzgesetz die Grundrechte einer gesamten jüngeren Generation verletzt sieht und absichern möchte, dass sie diese Rechte auch noch in fernerer Zukunft ausüben kann. Das Gesetz muss nun für die Zeit nach 2030 nachgebessert werden.
Beschwingt kommt die Umweltministerin zum Pressestatement. Das Urteil sei eine Stärkung des Klimaschutzes.
Ich bin darüber sehr froh, weil ich hatte schon frühzeitig vorgeschlagen, dass man auch nach 2030 weitere Ziele festlegt auf dem Weg hin zur Treibhausgasneutralität.
Für die Mängel beim bisherigen Klimaschutzgesetz will die SPD-Umweltministerin nicht verantwortlich sein. Schuld sei der Koalitionspartner. So sieht es auch SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Auf Twitter greift er den CDU-Wirtschaftsminister öffentlich an. Altmaier reagiert.
Wir haben in den letzten Jahren vieles angestoßen im Bereich des Klimaschutzes. Manches kam spät, einiges vielleicht auch zu spät. Daran waren viele Parteien und Fraktionen beteiligt.
Mehr Klimaschutz, entschlossener Handeln. Das fordern heute alle Parteien, bis auf die AfD, die aktuelle Klimapolitik ablehnt. Alice Weidel twittert, das Verfassungsgericht solle die Grundrechte schützen, nicht ideologische Klimaziele. Die Grünen wollen unter anderem mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien.
Die Zeit der Ausreden beim Klimaschutz ist vorbei. Wir müssen konkret handeln, und zwar im Hier und Heute.
Und heute hat die Umweltministerin angekündigt, die Eckpunkte für ein neues Klimaschutzgesetz im Sommer vorzulegen. Doch ob die Große Koalition das Thema noch vor den Wahlen anpackt, ist fraglich.
Vielmehr zeigen die politischen Reaktionen auf das Urteil, jetzt ist Wahlkampf. Niemand will gebremst haben, alle wollen auf einmal Vorreiter sein bei der Klimaschutzpolitik. Der öffentliche Streit zwischen den Koalitionspartnern zeigt auch, dass man das Thema Klimaschutz nicht mehr den Grünen überlassen will.
Die Bundesregierung will so schnell wie möglich Erleichterungen für Geimpfte mit vollem Corona-Schutz und Genesene auf den Weg bringen. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt dazu der Entwurf einer Verordnung aus dem Bundesjustizministerium vor. Danach sollen Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren künftig für Sie nicht mehr gelten. Grundsätzlich sollen Geimpfte und Genesene mit negativ Getesteten gleichgestellt werden. Der Entwurf könnte nächste Woche im Kabinett beraten werden.
Die Diskussion läuft seit Tagen auf Hochtouren. Ab wann gelten für Geimpfte und Genesene bestimmte Corona-Einschränkungen nicht mehr? Zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Zusammensein. Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat könnten zumindest theoretisch schon in der nächsten Woche darüber entscheiden. Nicht ganz einfach wird das, vermutet der Gesundheitsminister im Vorfeld.
Das wird eine Debatte sein, das ist das Komplexeste, die halt nächste Woche sicherlich auf Basis des Entwurfs dann sehr intensiv geführt wird. Wenn wir uns einig sind, geht schnell.
Den entsprechenden Entwurf jedenfalls hat das Bundesjustizministerium inzwischen erarbeitet. Die zentralen Punkte? Geimpfte und Genesene sollen bundeseinheitlich Getesteten gleichgestellt werden. Für sie sollen keine Ausgangsbeschränkungen mehr gelten und Kontaktbeschränkungen sollen ebenfalls aufgehoben werden. Geimpfte und Genesene könnten zum Beispiel zu Hause wieder im größeren Kreis feiern, wenn alle Anwesenden immunisiert sind. Und sie würden bei privaten Treffen mit Ungeimpften nicht mitgezählt. Für die FDP ein Anfang.
Die Bundesregierung reagiert auf den Druck unserer Verfassungsbeschwerde bei den Geimpften. Das ist gut, aber bei den Ausgangssperren müsste sie für alle Menschen diese Hürde lockern, denn die ist für niemanden begründbar.
Erleichterungen für Geimpfte. Es ist nicht nur eine juristische, sondern auch eine gesellschaftliche Frage. Vor allem, solange sich viele Menschen noch nicht impfen lassen konnten. In jedem Fall, Maskenpflicht und Abstandsgebot sollen für alle weiter gelten.
Gesundheitsminister Spahn stellte heute eine baldige Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren in Aussicht. Beim Infektionsgeschehen warnte er davor, die rückläufigen Zahlen bereits als Trendwende zu interpretieren. Das Robert-Koch-Institut registrierte innerhalb eines Tages 24.736 neue Corona-Fälle. Das sind knapp 4.800 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist gesunken und liegt nun bei etwa 155.
Die Corona-Fallzahlen gehen zwar zurück, aber nur leicht. Und bei den Kindern nehmen sie sogar zu. In Kitas, Schulen, auch zu Hause droht die Ansteckung. Und eine Corona-Impfung für Kinder ist derzeit noch nicht möglich. In den USA werden zumindest bald Jugendliche ab 12 Jahren geimpft. Derzeit läuft dazu ein Antrag auf Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs. Wäre gut, wenn das auch hier bald klappen könnte, hofft der Bundesgesundheitsminister.
Ich rechne dann auch mit einer zügigen Zulassung und das wird uns, wenn es so kommt, die Möglichkeit geben, spätestens in den Sommerferien für den Schulstart die über 12-Jährigen dann schon mal zu impfen.
Überhaupt das Impfen. 1,1 Millionen allein gestern, eine Erfolgsmeldung. Damit haben nach RKI-Angaben in Deutschland 21,5 Millionen mindestens eine Impfdosis erhalten. Das entspricht 25,9% der Bevölkerung. 7,5% sind vollständig geimpft. Was allerdings beunruhigt, eine beträchtliche Zahl der Menschen, die eigentlich schon dran gewesen wären, haben derzeit noch keine Impfung.
Von den über 80-Jährigen sind nur rund etwa 2/3 bislang geimpft. Auch dass sie das mal wahrnehmen. Es gibt noch eine Menge über 80-Jährige, die sind noch nicht geimpft. Und von den über 70-Jährigen sind es nur 30% etwa, die geimpft sind. Also da ist noch ein Weg zu gehen.
Und nach wie vor angespannt ist die Situation auf den Intensivstationen. Pflegerinnen und Pfleger seien durch die Pandemie dauerbelastet, körperlich und auch seelisch, so Krankenpfleger Ricardo Lange.
Dazu kommt, dass wir Pflegekräfte, wenn die Patienten dann leider verstorben sind, eben diese Menschen wieder zum Infektionsschutz in schwarze Plastiksäcke packen müssen. Wir legen sie dort hinein und ziehen den Reißverschluss zu. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, das macht was mit einem. Es ist ja nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern bisher unzählige Male.
Auch wenn es auf den Intensivstationen einen leichten Rückgang der Covid-Patienten gibt, von einer richtigen Trendwende ist dort noch nichts zu merken.
Die Folgen der Corona-Pandemie werden stärker auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im April im Vergleich zum Vorjahr um 42% gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur waren im April 2.771.000 Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind wegen der üblichen Frühjahrsbelebung 56.000 weniger als im März, aber 127.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 6%. US-Präsident Biden hat seine erste programmatische Rede im Kongress gehalten. Er warb für ein milliardenschweres Investitionsprogramm, das vor allem ärmeren Familien zugutekommen soll. Finanzieren will Biden das durch Steuererhöhungen für Unternehmen und Reiche. Damit distanziert er sich nicht nur von seinem Vorgänger Trump, sondern auch von den Grundzügen der US-Wirtschaftspolitik seit der Reagan-Ära vor 40 Jahren.
Er macht sich auf den Weg, um Optimismus zu verbreiten. US-Präsident Biden hält seine erste Rede vor dem wegen Corona nur dünn besetzten Kongress. Die Fernsehnation schaut zu, als Biden ein Bild von Amerika im Aufbruch zeichnet. Nach dem Impferfolg gehe es jetzt darum, das Land mit Billioneninvestitionen zukunftsfit zu machen. Der Rest der Welt wartet nicht auf uns. Aus meiner Sicht ist klar, nichts zu tun ist keine Option. Gleich zwei Reformpakete will Biden durch den Kongress bringen. Investitionen in die Infrastruktur sollen Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft ökologischer machen. Außerdem will Biden gewaltige Summen in Bildung und die Entlastung von Familien investieren. Insgesamt 4 Billionen Dollar soll beides kosten, rund 20% der US-Wirtschaftsleistung, gegenfinanziert mit Steuererhöhungen. Ich werde keine Steuern erhöhen für Leute, die weniger als $400,000 im Jahr verdienen. Aber es ist Zeit für amerikanische Unternehmen und die reichsten 1% ihren fairen Anteil zu zahlen. Applaus aus eigenen Reihen, Ablehnung von der Opposition, auf deren Zusammenarbeit Biden angewiesen ist. Das ist eine liberale Wunschliste mit großer Verschwendung und dazu die größte jobvernichtende Steuererhöhung seit einer Generation. Deutlich positiver die Reaktion der Fernsehzuschauer. Laut Blitzumfragen begrüßen 3/4 von ihnen die Rede.
Was Biden plant, ist mehr als nur ein Pflaster auf Corona-Wunden. Es geht um eine Neuausrichtung der USA zu mehr Sozialstaat und Umverteilung. Die Republikaner lehnen das ab und setzen darauf, Biden bei der nächsten Zwischenwahl die Kongressmehrheit abzunehmen. Wenn Biden ein gerechteres Amerika gestalten will, muss er bis dahin den Mittelstand überzeugen. Die Zeit läuft.
Ein neues Online-Projekt soll Kommunalpolitikern helfen, besser mit Drohungen und Beleidigungen umzugehen. Über das Portal Stark im Amt können sich Mandatsträger austauschen und Ratschläge einholen. Zum Start des Projekts rief Bundespräsident Steinmeier die Gesellschaft dazu auf, sich Anfeindungen von Kommunalpolitikern entgegenzustellen. Nach einer Umfrage der Körber-Stiftung wurden die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland schon beleidigt, bedroht oder angegriffen.
Die Wunde am Hals ist verheilt, aber die seelischen Verletzungen noch nicht. Der ehemalige Bürgermeister von Altena, Andreas Holstein, ist 2017 mit einem Messer angegriffen worden. Ein Amtsträger abgestraft für seine Politik.
Wir hatten vorher schon Morddrohungen bekommen. Ich bin vorher schon mit Hass übersät worden, weil wir hier mehr Geflüchtete aufgenommen haben in 2015. Und da hatte ich schon alles aus dem Netz mitbekommen. Aber körperliche Gewalt in dieser Form natürlich noch nicht.
Damit ist er nicht allein. Laut einer Umfrage wurden 57% der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schon einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen. Mehr als jeder Dritte hat Anzeige erstattet wegen Hass- und Gewalterfahrung. 19% denken aus Sorge um ihre Sicherheit an einen Rückzug aus der Politik. Bundespräsident Steinmeier hat deswegen ein Internetportal für Kommunalpolitiker freigeschaltet. Ein Angebot, gedacht zum Erfahrungsaustausch. Denn zu viele Betroffene würden sich alleingelassen fühlen.
Gegenwehr ist leider bitter nötig. Die registrierten Angriffe auf Amts- und Mandatsträger insgesamt haben sich in den vergangenen 3 Jahren verdoppelt. Dabei ist die kommunale Ebene durch ihre Bürgernähe besonders exponiert.
Das neue Portal Stark im Amt soll helfen bei der Prävention, Tipps bei Bedrohung und Online-Hetze liefern und am Ende den Opfern Mut machen. Denn aus Angst sprechen viele Politiker kritische Themen oft nicht mehr an.
Der frühere Fußballnationalspieler Metzelda ist zu 10 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Düsseldorf sah es als erwiesen an, dass Metzelda Kinder- und jugendpornografische Dateien in mehreren Fällen weitergegeben hat. Der 40-Jährige legte heute zum Prozessauftakt ein Teilgeständnis ab. Er habe echte Reue gezeigt, so die Richterin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Christoph Metzelda verlässt das Gericht in Freiheit. Der Ex-Nationalspieler hatte ein Teilgeständnis abgelegt. Das hatte den Prozess beschleunigt und wirkte sich strafmildernd aus.
Besonders hat das Gericht auch strafmildernd berücksichtigt, dass durch die erhebliche mediale Begleitung des Verfahrens, die auch schon bei der ersten Durchsuchungsmaßnahme erfolgt war, eine sogenannte faktische vorweggenommene Bestrafung eingetreten ist.
10 Monate auf Bewährung, weil Christoph Metzelda nach Überzeugung des Gerichts Bilder und Videos mit Kinder- und Jugendpornografie besessen hat. 29 Dateien soll er an 3 Personen verschickt haben. Strafverschärfend habe sich ausgewirkt, dass 2 Videodateien schweren sexuellen Missbrauch an Kindern zeigen, so das Gericht. Die Verteidigung kritisierte heute die Staatsanwaltschaft. Man hätte die Entscheidung auch ohne einen öffentlichen Prozess herbeiführen können.
Mein Mandant hat angekündigt, dass er sich seiner Verantwortung stellt. Das hat er, glaube ich, heute auch sehr eindrucksvoll getan. Was bedauerlich ist, das hätte er sicherlich schon vor einem Jahr machen können, wenn wir diese Inszenierung der Staatsanwaltschaft nicht gehabt hätten. Das halte ich für etwas problematisch.
Er hinterlasse eine Wunde, die niemals verheilen werde. Damit werde er für den Rest seines Lebens leben müssen, sagte Metzelder heute in dem Prozess und bat um Entschuldigung. Bereits vor dem Urteilsspruch hatte er angekündigt, alle Auszeichnungen zurückzugeben, darunter auch das Bundesverdienstkreuz.
In Potsdam hat eine Gewalttat in einem Pflegeheim für Menschen mit mehrfacher Behinderung Entsetzen ausgelöst. 4 Bewohner wurden gestern Abend getötet, eine weitere Bewohnerin wurde schwer verletzt. Als dringend verdächtig wurde eine langjährige Mitarbeiterin des Heims festgenommen und vorerst in die Psychiatrie eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Totschlag. Zu den näheren Umständen machte sie noch keine Angaben. Und noch eine Meldung vom Fußball. Jesse Marsch wird im Sommer neuer Trainer bei RB Leipzig und damit Nachfolger von Julian Nagelsmann, der zum FC Bayern geht. Der US-Amerikaner kommt von RB Salzburg und erhält einen Vertrag bis 2023. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 30. April.
Tiefer Luftdruck sorgt morgen und in den kommenden Tagen für wechselhaftes Wetter. Zu Beginn der Nacht im Norden einzelne Gewitter, ansonsten im Norden und südlich der Donau gebietsweise Regen oder Schauer. Am Tag in der Nordhälfte viele Wolken und ein paar Schauer, im Süden regnet es gebietsweise. Von Rheinland-Pfalz über Hessen bis nach Nordbayern ist es freundlicher. In der Nacht 9 bis 3 Grad, wo es länger aufklart, örtlich leichter Frost. Am Tag 8 Grad im Schwarzwald, 18 Grad in Niederbayern. Am Samstag zunächst nur hier und da Schauer, im Nordwesten häufiger Sonne. Gegen Abend kommt in Baden-Württemberg vermehrt Regen auf. In der Nacht zu Sonntag, in der Südosthälfte ergiebiger Regen. Am Tag dort weiterer Regen, in der Nordwesthälfte nur wenige Schauer. Am Montag ist es oft trocken.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Erfolgreich geklagt, wie sich die Jungen ihr Recht auf Klimaschutz erstreiten. Und baldige Zulassung, welche Hoffnungen in den Impfstoff für Kinder gesetzt werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.